Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich Escudes New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Da schaue ich hin, denn ich glaube, ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. Hier geht es um echte Unternehmergeschichten, ungeschönte Erfahrungen und wertvolle Learnings für alle, die gründen wollen oder bereits ein Startup führen. In dieser Folge spreche ich mit Sabrina Hellstern. Sie ist die Gründerin von Hellstern Medical aus Wannweil bei Tübingen. Sie und ihr Team haben einen intelligenten OP-Roboter entwickelt, der die Arbeitsbedingungen für Chirurgen revolutioniert. Und das sehr schnell, in nur 3 Jahren bis zur Zulassung in Europa, USA und Middle East. Und auch noch sehr kapitaleffizient, mit ca. 3 Millionen Euro. Wie man so etwas als Startup außerhalb der Metropolen aufbaut und was du dabei für dein eigenes Unternehmen lernen kannst, das erfährst du jetzt. Also, bleib bis zum Ende dran. Es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung. Nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Hallo Sabrina, herzlich willkommen.
Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Heute haben wir mal was Neues, nämlich ein Hardware-Produkt aus dem Medizinbereich. Hardware hatten wir schon, Medizin hatten wir schon, aber noch kein Hardware-Produkt aus dem Medizinbereich. Lass uns doch direkt mal starten mit deinem 90-Sekunden-Pitch von Hellstern Medical.
Warum haben wir das Unternehmen gegründet und unser Produkt, einen OP-Roboter, entwickelt? Ihr müsst euch vorstellen, im Operationssaal gab es noch nie einen Innovationssprung am Arbeitsplatz Chirurg. Wir haben eine sehr herausfordernde Situation im Operationssaal und deswegen sind die Chirurgen auf mich persönlich mit ihrem Problem zugekommen. Das heißt, wir haben Fachkräftemangel, wir haben das Problem großer Ineffizienzen. Das heißt, global gesehen müssen wirklich 40% aller Operationen verschoben oder sogar abgesagt werden. Das Ganze ist auf der einen Seite natürlich ein wirtschaftliches Problem für die Kliniken. Der größte Umsatz wird wirklich im Operationssaal erzielt, aber 30% der OP-Kapazitäten bleiben ungenutzt. Und dann haben wir auch das Problem, dass die Chirurgen wirklich stundenlang am Tisch in Zwangshaltungen stehen müssen und deshalb krank werden. 75% der Chirurgen leiden unter arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankungen. Das führt zu Schmerzen bei den Operateuren und 40% nehmen deshalb Schmerzmittel ein. Dann gibt's viele, die würden jetzt sagen, Mensch, aber wir sehen doch in den Medien immer mit OP-Roboter, dann wird es viel einfacher für die Chirurgen und so weiter. Und es stimmt, dass man die in den Medien sieht, aber wenn wir mal auf die Zahlen schauen, diese OP-Roboter, ich sag mal wie Da Vinci und vergleichbare Produkte, die können nur in 5% der Operationen genutzt werden. Das heißt, ein großer Medienhype, aber am Ende profitieren weder Arzt noch Patient, ja, in der breiten Masse. Und dann sind wir wirklich losgegangen, haben einen weltweiten Research gemacht und gesehen, das ist ein weltweites, riesiges Problem und haben es eben gelöst und haben einen intelligenten OP-Roboter entwickelt, der den Körper des Operateurs hält, der die Hände hält, der die gleichen Benefits wie die bisherigen OP-Roboter bietet, aber zum Zehntel der Kosten und damit wirklich ein Gesamtkonzept für die breite Masse, für die Lösung dieser Probleme wirklich entwickelt. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir einen komplexen Eingriff benötigen, dann wünschen wir uns die erfahrenen Chirurgen und die sind alle 40 plus. Und die, die wirklich gut sind, die Erfahrung haben, die man sich wünscht, die sind viele, viele Stunden am OP-Tisch gestanden, um zu dieser Erfahrung zu kommen. Und dementsprechend entwickeln sich auch diese Beschwerden, die ich genannt hatte, wie Muskel- und Skeletterkrankungen.
Du hast dein Produkt gerade eben beschrieben, dass es ein Stuhl ist für den Chirurgen und auch gleichzeitig ein Roboter. Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist kein Stuhl. Es ist wirklich ein intelligentes, softwaregesteuerter OP-Roboter, der ermöglicht auch ein Sitzen in stehenden Positionen am Tisch. Und dann müssen wir uns vorstellen, dass der Chirurg unter seinem sterilen Kittel eine Art Jacket trägt. Das ist ein Gurtsystem eines Rucksacks ohne Rucksack. Damit kann man sich sehr gut vorstellen. Dann wird der Operateur mit dem Gerät per Magnet verbunden, an einem Gurt befestigt, der über einen Algorithmus gesteuert wird. Und am ganzen Gerät ist komplett Sensorik verbaut. Haben wir auch alles selbst entwickelt. Und das Gerät fühlt die Bewegung des Operateurs, folgt der Bewegung und hält ihn dann 100% sicher in der Endposition. Wir haben auch Mechanum Wheels, solche sogenannten Omni-Rollen, selbst entwickelt. Das heißt, dass der Operateur sich auf den Millimeter präzise am OP-Tisch mit einem 6D-Joystick steuern kann. Die anderen Funktionen, die wir in der meisten Zeit benutzen, die kann der Chirurg komplett freehand steuern. Der Operateur möchte natürlich seine Instrumente in der Hand behalten, der möchte die nicht weglegen, um nachher den NOAC zu steuern, das Gerät zu steuern. Und deswegen kann er alles freehands bedienen.
Du hast eben auch beschrieben, dass Chirurgen auf dich zugekommen sind. Dann hast du ja mit Sicherheit schon mal so deine ersten Kundeninterviews damit führen können. Führ uns da doch nochmal in die Anfangszeit zurück. Wie ist das Ganze entstanden?
Ich habe ja einen Background in der Medizintechnik und ich war immer schon sehr lösungsorientiert, war bei den Unternehmen auch immer schon an der Schnittstelle auch zu Entwicklung, zu Produktion. Und so kam es, dass die Chirurgen wirklich auf mich zugekommen sind, mir eben ihre Not geschildert haben. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos. Ich habe ja auch schon viele, viele Jahre in der Medizintechnik gearbeitet und mir war dieses große Problem auch selbst nicht bewusst. Ja, ich habe mich dann reingearbeitet und ja, habe gesehen, dass Chirurgen seit den 60er Jahren versucht haben, mit eigenen Mitteln irgendwie Lösungen für dieses Problem zu finden. Weil wir müssen uns vorstellen, das eine ist, dass der Chirurg krank wird, dass der Chirurg Schmerzen hat, dass die Kliniken Verluste hat. Aber das viel größere Problem ist, Menschen werden müde und Chirurgen sind Gott sei Dank Menschen, aber das heißt, die chirurgische Präzision lässt nach. Als Patient wollen wir doch am Ende die gleiche Präzision haben, die gleiche Sicherheit und Qualität bekommen, auch wenn wir der dritte, der vierte, der fünfte Patient an diesem Tag sind. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, und dann haben wir wirklich habe ich entschieden, es muss ein Unternehmen gegründet werden. Wir haben unser Auto verkauft, wir haben einen Kredit aufs Haus aufgenommen, wir sind wirklich all in gegangen. Ich durfte ein Team aufbauen, die wirklich komplett mitgegangen sind. Und und einer der tollsten Schritte auf dieser unternehmerischen Reise war, als Frau Soda und ich uns kennengelernt hatten und als klar war, wir gehen hier gemeinsam weiter, weil ja, da potenziert sich das die Ressourcen, die wir haben und dadurch finden wir die besten Lösungen.
Bist du denn dann ganz am Anfang tatsächlich auf die Lösung gekommen? Also wen hast du getroffen, der mit dir das zusammen entwickelt hat oder hast du komplett selbst von vorne bis hinten das Engineering auch noch gemacht?
Nee. Klar ist, wir haben ein Medizinprodukt und ganz zu Anfang war mein Satz, Geld haben wir keins, aber ich brauche die Besten. Ja, und natürlich braucht es dafür Ingenieure, die wirklich Erfahrung haben im Medical-Bereich. Wir haben ein Medizinprodukt entwickelt, das unglaublichen regulatorischen Hürden unterliegt nach der neuen Medical Device Regulation. Da bekommen Medizintechnikunternehmer wie wir die ersten grauen Haare, seit das wirklich umgesetzt worden ist. Und das heißt, mit diesem großen Anspruch ist man auch wirklich an die Sache herangegangen. Das heißt, wir haben Ingenieure im Team, wir haben aber auch Professoren im Team, also Chirurgen, ein Leiter einer Neurochirurgie. Wir haben dadurch auch Zugang zu jeder Zeit, Tag und Nacht zum Operationssaal gehabt. Und was sehr spannend war, wir waren damals noch nicht bekannt als Unternehmen, ja, aber alle Chefärzte, die ich angesprochen habe, die haben uns direkt eingeladen, die haben uns ihre OP-Saaltüren aufgemacht und haben gesagt, Frau Hellstern, endlich schaut mal jemand auf dieses Problem. Kommen Sie. Selbst in Corona, die haben Passierscheine unterschrieben, dass wir in den OP-Saal kommen dürfen, damit wir an diesem Problem weiterarbeiten. Weil sie haben gesagt, das ist eins der dringendsten Probleme, die wirklich gelöst werden müssen.
Bei dir ist ja jetzt die Situation, dass noch eine Late-Co-Founderin dazugekommen ist, die Claudia. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Wir haben uns über Professor Schumann kennengelernt, ein Chirurg, ein gemeinsamer Freund, der uns eben in Verbindung gebracht hat. Und wir haben während Corona hatten wir als Startup auch wirklich unterstützt, mal kurz Face Shields entwickelt, die ganzen Kliniken im Umkreis versorgt mit dem, was wirklich notwendig war in dieser Zeit. Und dann haben wir auch plötzlich Umsätze generiert als Unternehmen und so weiter. Und dann hat er uns vernetzt, weil Claudia hat einen Background als Ingenieurin und auch als Betriebswirtin. Also ist da sehr, sehr gut ausgebildet. Und dann hat sie auch den Businessplan gechallenged, hat mich wirklich richtig herausgefordert. Das machen wir bis heute so. Deswegen kommen wir zu den besten Ergebnissen. Und dann habe ich erst mal gedacht, Mensch, was sind das für Kommentare, die sie wirklich reinschreibt? Und da werden wir mal schauen. Und das war der erste Step, dann mit Corona der zweite Step. Und dann haben wir uns wirklich getroffen. Und bei diesem Treffen war klar, das ist für immer. Ja, also wir ergänzen uns so unglaublich gut, wir challengen uns so unglaublich gut und deswegen kommt am Ende das Beste raus. Und einer der Geheimnisse, warum wir so erfolgreich sind, weil wir uns wirklich jeden Tag herausfordern, das Beste abzuliefern. Und da war klar, ab dem Tag gehen wir zusammen weiter.
Dein Unternehmen sitzt ja jetzt nicht in einer großen Metropole. Wo hast du gegründet?
Genau, wir haben gegründet in der Nähe von Tübingen. Und das ist jetzt, wie du sagst, nicht so die große Metropole. Für uns war aber das Geschickte, dass wir Zugang auch zu vielen Universitätskliniken hier im Süden, Südwesten haben. Und logischerweise gründet man da, wo man auch lebt.
Dass du jetzt guten Zugang zu deinen Kunden hast, auch aus deiner vorherigen Tätigkeit und auch regional den findest, das ist echt eine super Situation. Wie sieht's denn aus mit dem Finden von Mitarbeitern bei dir in der Region?
Wir sind als Unternehmen sehr, sehr modern aufgestellt. Wir sind sehr dezentral aufgestellt und wir finden die besten Mitarbeiter, weil wir komplett fast ausschließlich virtuell arbeiten. Das heißt zum Beispiel, meine Office-Managerin sitzt in Hamburg. Und es klappt sehr gut. Und dadurch kannst du dir natürlich die besten Talente am Ende aussuchen, wenn du da flexibel bist als Arbeitgeber.
Ja, jetzt ein anderer Hardware-Unternehmer hat mir gesagt, Hybrid-Arbeiten oder dezentral arbeiten ist alles schön und gut. Aber wenn man ein Hardware-Produkt entwickelt, dann müssen am Ende schon mal irgendwie alle zusammenkommen. Wie macht ihr das denn?
Ja, also ist interessant seine Aussage. Ich sag mal, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und natürlich muss man auch mal zusammenkommen, wenn man ein Hardware-Produkt hat, außer Frage. Aber das kann man halt gezielt und gut vorbereiten. Und natürlich hast du einen Ort, wo dein Produkt steht, wo es zusammengeführt wird. Aber die allermeisten Meetings kannst du virtuell machen. Wir haben unsere Showfixes mit den Ingenieuren, unsere Showfixes mit den Produzenten und so weiter, mit den Zulieferern. Und es klappt ausgesprochen gut.
Typischerweise ist bei Hybriden oder Remote-Organisationen die Unternehmenskultur immer so ein Thema. Wie würdest du beschreiben, sieht bei euch die Unternehmenskultur aus?
Sehr dynamisch und wir arbeiten extrem zielorientiert und extrem schnell. Also wenn man auch den Benchmark anschaut, dass wir in nicht mal 3 Jahren einen kompletten Roboter selbst entwickelt haben. Wir haben alles, die Sensorik, die Mechanumrollen, alles selbst entwickelt. Das sieht man auch daran, dass wir 36 internationale Patente schon für unser Produkt haben. Da sieht man die Innovationshöhe, die wir mit diesem Team gemeinsam wirklich erreicht haben. Und ich denke auch gerade als frauengeführtes Unternehmen, wenn wir etwas können, dann ist es Projektmanagement, Zielorientierung, Controlling, da wirklich sehr, sehr strukturiert vorwärts zu gehen. Und das heißt, ich denke, wir haben auf der einen Seite einen extrem vertrauensvollen Umgang miteinander, ja, weil wir eben so viel dezentral und remote arbeiten. Wir kontrollieren unsere Mitarbeiter in dem Sinne überhaupt nicht, was Zeiterfassung und so weiter angeht, weil wir ein absolutes Vertrauensverhältnis haben. Ich sag mal so, mir ist es egal, wann, wo, wie meine Kollegen arbeiten, weil wir ihnen vertrauen. Ja, am Ende zählen für uns Ergebnisse und dass wir uns auf die Absprachen und auf das Wort des Kollegen, der Kollegin verlassen können. Und das funktioniert ausgesprochen gut und wir erleben da auch von unseren Mitarbeitern und Kollegen Wertschätzung, ja, dass sie eben genau diese Arbeitskultur spüren. Und das ist, ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis, das stellt auch eine große Motivation dar fürs Team, ja. Und ich glaube, weil du nach der Kultur gefragt hast, wir wissen, warum wir hier arbeiten. Auch für die Kollegen und Kolleginnen, die nicht im OP sind, die nehmen wir mit auf diese Reise, die nehmen wir mit auf diese Mission, die wir wirklich haben, und zwar Millionen Menschen den Zugang zu robotischer Chirurgie zu bringen. Ja, das heißt, wir bauen ja nicht irgendetwas, sondern wir bauen etwas für diese Menschen Lebensveränderndes. Und das hält die Motivation wirklich ganz oben. Und auch in diesen Sure-Fix-Meetings, die wir haben, wir haben extra den Punkt Strategie-Updates, der aktuelle Stand, wo stehen wir, wo wir diese Erlebnisse auch mit dem Team wirklich teilen. Und ja, ich glaube, diese Mission, die ist wirklich ansteckend. Und ich sage, wir werden nie vergessen, als wir zum Beispiel das allererste Kind mit unserem Roboter operiert haben. Dann lag da ein kleiner Junge mit 7 Jahren, der eine fast 8-stündige neurochirurgische Operation bekommen hat. Und wenn dann der Arzt sagt, und das hat wirklich einen Unterschied gemacht, ja, da stehe ich, da standen Claudia und ich auch emotional sehr, sehr bewegt im OP, weil es gibt für uns keine Wochenenden als Gründer, es gibt keinen Urlaub. Ich habe letztes Jahr 3 Tage frei gehabt, ja. Und man bringt vollen Einsatz, finanziell, alle zeitlichen Ressourcen. Und dann weiß man ganz genau, warum man all das macht. Aber ja, um die Kultur zu beschreiben, ich glaube, die Mission und zu erleben, dass wir es wirklich umgesetzt haben, das macht richtig Spaß miteinander im Team.
Ja, so eine gemeinsame Mission, die schweißt wirklich zusammen. Das glaube ich gerne. Nichtsdestotrotz braucht ja schon auch ein bisschen persönlichen Kontakt. Das war jedenfalls auch das, was mir alle Unternehmer, die Remote oder starken ja. Remote-Anteil haben, gesagt haben. Trefft ihr euch da auch regelmäßig in Person? Wie sieht das bei euch aus?
Also ich sage mal von der Geschäftsleitung her, Claudia und ich, wir haben virtuell fast eine Standleitung. Ja, also wir haben ja viele Meetings. Man weiß, wir sind für die Kolleginnen und Kollegen permanent nonstop erreichbar. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, was wir auch proaktiv kommunizieren. Ruf zu jeder Zeit an. Wir sind für jede Frage da. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die anderen nie das Gefühl haben zu stören, auch wenn wir international reisen. Wir sind erreichbar. Und wir sehen uns natürlich auch in Persona vor Ort, wenn wir den nächsten, jetzt zum Beispiel haben wir wieder losproduziert, dann ist die Projektleitung, die Ingenieure sind vor Ort. Weil was man wissen muss, wir sind ja auch noch ein größeres Team. Claudia und ich, wir orchestrieren ein Team von 100 Spezialisten. Ja, weil wir haben ja wirklich ein Hightech-Produkt. Das heißt, wir haben eigene Softwareentwicklung, Sensorentwicklung und so weiter. Und haben da ein sehr gutes System für uns aufgebaut, dass die alle contracted sind, dass wir sie zu jeder Zeit im Team haben, wo wir sie brauchen. Und das braucht sehr, sehr gute Feinabstimmung und Justierung im Team, wenn Menschen auch immer partiell dazukommen, damit am Ende eine gute Stimmung ist und das Produkt am Ende das auch kann, was wir vorgegeben haben. Und haben aber die Leute nicht permanent auf der Payroll, was natürlich für die Investoren sehr, sehr interessant ist vom Ansatz.
Lass uns auch gerne direkt über Investoren reden, ne? Hardwareentwicklung ist ja sehr teuer, gerade wenn man so eine Innovationshöhe hat wie ihr. Wie seid ihr finanziert aktuell?
Wir haben ja wirklich erstmal selbst investiert. Dann sind Investoren an Bord gekommen und ich glaube, wenn man uns mal im Benchmark sieht, sind wir sehr außergewöhnlich. Wir haben mit dem, was wir als Unternehmen erreicht haben, erreicht, was nur 1% in Europa auch schaffen. Und wir haben in nicht mal 3 Jahren mit 3 Millionen einen komplett zugelassenen OP-Roboter entwickelt. Ja, und das ist eben bedingt durch diesen klaren Lean-Management-Approach, dass wir uns da sehr modern und sehr lean strukturiert aufgestellt haben. Das ist das Geheimnis dahinter. Von dem her sind wir verhältnismäßig günstig. Andere Startups, die vergleichbare Produkte entwickelt haben, haben 45 Millionen benötigt und wir nur 3.
Wie hast du dann, nachdem du dein eigenes Geld investiert hast, großes Lob übrigens dafür, das machen tatsächlich nicht viele Gründer, gerade so im digitalen Bereich, aber du bist da wirklich all in gegangen, ganz toll. Wie hast du dann deinen ersten externen Investor kennengelernt?
Ich rede zwar auf der einen Seite gerne, aber ich stelle auch gerne Fragen und höre dann auch wirklich zu. Für so ein Produkt brauchst du enorm viel Know-how und du kannst am Anfang zum Start gar nicht alles an Know-how haben. Von der Produktentwicklung, Unternehmensaufbau. Und ich habe deswegen Menschen gefragt, auch um Rat gefragt, die einfach diese Dinge schon gemacht haben. Und dadurch hat sich ein Netzwerk aus ganz wunderbaren Menschen, Unternehmern entwickelt, die uns immer unterstützt haben auf dieser Reise. Und da geht auch von hier aus nochmal wirklich ein Dankeschön raus an alle diese Menschen. Ich sag immer, die waren wie Perlen auf diesem Weg, dass dieses Unternehmen heute da steht, wo es steht. Da war jemand in diesem Netzwerk dabei, der uns beobachtet hat, der uns ganz, ganz stark analysiert hat und wirklich auf mich zugekommen ist und habe gesagt, ich habe mir genau exakt angeschaut, was sie machen, wie sie vorgehen, wie ihre Strategie ist, wie sie strukturiert sind. Und wenn sie ihr erstes Kapital brauchen, dann kommen sie zu mir und rufen mich an. Und das war wirklich Überzeugung, weil wir jemand wirklich Einblick gewährt haben und er wirklich wusste, in was er sein Geld investiert. Und dann haben wir weitergemacht mit Startup BW Pre-Seed eben, haben das dann erfolgreich zurückgezahlt. Das war ja damals ein reines Darlehen. Und und dann haben wir eben unsere Seed-Finanzierungsrunde gemacht mit 3 verschiedenen Investoren. Und mit denen haben wir so eine gute Zusammenarbeit menschlich, haben auch Smart Money bekommen, die wirklich Input einbringen ins Unternehmen. Und so sind wir da aktuell aufgestellt. Und jetzt sind eben weitere Investoren willkommen und freuen wir uns, wenn der Investorenkreis bald erweitert wird.
So nach diesem ersten, ich nenne es mal Angel Investment, habt ihr ja dann auch noch eine größere Seed-Finanzierung gemacht. 3 Millionen ist ja schon sehr, sehr ordentlich. Das ist schon deutlich mehr als Business Angels normalerweise stemmen. Wer ist da noch dazugekommen und wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, genau. Also wir haben Stand heute, haben wir dann insgesamt 5 Millionen geraced als Startup. Und wir sind dann eben mit dem Business Angel gestartet und wussten, okay, wir brauchen dann aber wirklich für die komplette Produktentwicklung natürlich weiteres Kapital und sind dann ganz klassisch ins Fundraising gegangen, wie man sich das wirklich vorstellt, Investoren anzuschreiben, Investoren anzusprechen, zu schauen, wen man im Netzwerk hat. Und das ist wirklich, ich glaube, Startup-Gründer fühlen da mit uns, dass es wirklich eine anstrengende, eine harte Reise, wirklich Kapital zu raisen fürs Unternehmen. Und das ist ja auch die Never-Ending-Story im Startup, die wirklich herausfordernd ist. Und haben da dann wirklich ein Konsortium gebildet aus Investoren aus Hamburg, aus Wien und aus Frankfurt. Und mit dem größten Investor haben wir dann auch wirklich in 3/4 Jahr verhandelt, bis dann wirklich die Verträge unterschrieben waren, wir beim Notar saßen. Und das sind spannende Phasen, in denen man viel lernt und man wirklich kämpft für sein Unternehmen.
Würdest du sagen, es hat eine Rolle gespielt, dass ihr nicht in Berlin, Hamburg oder München sitzt beim Fundraising?
Ja, definitiv. Also einer der schwerwiegendsten Punkte, dass wir nicht in Hamburg oder in gerade auch besonders in Berlin sitzen, ist, dass wir keinerlei Zugang zu Fördermitteln hatten. Das finden alle immer sehr erstaunlich, weil wir ja ein Unternehmen sind, was auch BAFA investfähig ist und so weiter, weil wir ja eben hoch innovativ sind und wirklich ein Hightech, Deeptech Startup sind. Aber die Regularien in Deutschland sind einfach so, du musst schon mal 20% Eigenkapital mitbringen. Das hatten wir zum Start der Gründung nicht. Damit kannst du dann keine Fördermittel bekommen. Die komplette Fördermittellandschaft ist auf die Ausgründung von Universitätsstartups ausgerichtet. Und wir haben die German Dream möglich gemacht. Wir haben aus dem Nichts heraus auf der grünen Wiese eben ein Unternehmen gegründet. Und dann haben wir eben keine Fördermittel erhalten können, aufgrund dessen, dass man eben diese 20% Eigenkapital haben muss und dass man Gehälter bezahlen muss. Aus dem, dass wir ja wirklich eigenes Kapital investiert haben, um überhaupt starten zu können mit den ersten Prototypen, konnten wir natürlich keine Gehälter zahlen. Wir mussten uns entscheiden, Produktentwicklung oder Gehälter. Ja, das war sehr, sehr herausfordernd. Dann kam der Zeitpunkt, als wir die große Seed-Runde gemacht haben, wir wieder mit 7 verschiedenen Fördermittelberatern gesprochen haben, mit dem Ministerium gesprochen haben, haben gesagt, so, wir haben jetzt Eigenkapital, wir bezahlen jetzt Gehälter, dann müsste es doch jetzt möglich sein, dass wir gefördert werden. Und dann kam wieder die Ablehnung für die Fördermittel, mit der Begründung, dass wir durch eigenes Kapital das Risiko des Scheiterns des Unternehmens und der Produktentwicklung selbst verringert haben, wir jetzt zu schnell market ready sind und verkaufsfähig mit dem Produkt und dadurch haben wir wieder eine Ablehnung bekommen. Das heißt, das ist ein ganz spannender Punkt, den man mal hervorheben muss. Fördermittel strafen ab, wenn du zu schnell verkaufsfähig wirst mit dem Produkt und eine Zulassung hast.
Ich meine, es gibt jetzt im Leben eines Hardware-Startups immer mal wieder so verschiedene Meilensteine, wo man doch nochmal drüber nachdenken kann. Ne? Also du hast so die Anfangsphase beschrieben, klar, in der ist man da, wo man ist. Gerade du hast jetzt ein verteiltes Team, du hast auch sehr viel mit Externen gearbeitet, was auch total Sinn macht, ne, weil solche Experten sind selten zu finden. Auch überhaupt mal Laborzugang zu bekommen für die Entwicklung von einem Gerät, Werkstattzugang zu haben für Prototypenentwicklung und Ähnliches. Das typischerweise macht man das auch mit externen Dienstleistern, die das einfach schon da haben. Dann gibt's aber auch irgendwann mal die Phase, wo man wahrscheinlich schon eine eigene Produktion aufbauen möchte. Ich habe das auch mit einem anderen Teilnehmer im Podcast besprochen, mit dem Eiko von Alteva, die in der Batteriefertigung sind. Du willst eigentlich irgendwann mal aus der Dienstleisterfertigung raus. Du willst dann schon deine eigene Produktion haben. Wäre das für euch eine Option, irgendwann mit einem Produktionsstandort woanders hinzugehen?
Ja, also im Moment würde ich für uns keinerlei Vorteile sehen, aus der Lohnfertigung heraus zu gehen und eine eigene Produktion aufzubauen, kann ich auch klar begründen, warum. Wir sind ein Medizintechnikunternehmen. Wir arbeiten nach 13485, nach dieser Norm für Medizintechnikunternehmen und nach genau diesen Normen müssen wir auch produzieren. Das heißt, das komplette Produktions-Know-how liegt auch bei uns als Startup und nicht beim Lohnfertiger. Das heißt, die setzen exakt nur die Handgriffe um, die wir nach Prozess auch vorgeben. Das heißt, ich kann zu jeder Zeit auch einen Lohnfertiger wechseln, aber ich brauche eben jemand, der auch nach diesen Prozessen konform arbeitet, weil wir haben ein Produkt, wo es wirklich um das Operieren geht von Menschen. Das heißt, die Qualitätskriterien sind sehr, sehr hoch. Der Lohnfertiger bietet mir aber die Möglichkeit, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für unsere Skalierung, ich kann jetzt schon einen NOAC pro Tag bauen. Und wir haben ja eben schon hohe zugesagte Absatzvolumina in der Pipeline. Ja, und das heißt, ich kann zu jeder Zeit eine zweite, dritte, vierte Produktionslinie aus dem Stegreif heraus, also sofort nach oben skalieren und dementsprechend dann plötzlich 4, 5 NOACs pro Tag bauen. Und das muss man mit einer eigenen Produktion erstmal umsetzen, weil die Leute müssen auch erstmal gewonnen werden, eingearbeitet werden. Der weitere Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir mit einem zertifizierten Lohnfertiger arbeiten, der spezialisiert ist auf Medizintechnik, ist, dass die Experten sind, was das ganze Shipping angeht. Wir haben ja einen klaren Fokus auf die internationalen Märkte. Das Shipping nach USA hat wieder andere Anforderungen wie in die arabische Region, wie nach Indien und so weiter. Und da ein Team von Experten zu haben, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern genau so effizient zu sein, wie wir es die ganze Zeit waren. Und der wichtigste Punkt ist, ich zahle nur dann, wenn ich auch fertige. Ja, und das ist für ein Startup enorm wichtig. Deswegen im Moment gäbe es keinen einzigen Grund, der rechtfertigen würde, eine eigene Fertigung aufzubauen.
Ja, verstehe ich. Indien, die USA, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Natürlich ist das Problem weltweit das gleiche, ne? Es wird ja überall eigentlich nach dem gleichen Stand der Technik oder Stand des Handwerks, der Chirurgie gearbeitet. Wie verkauft ihr denn international?
Ja, wir haben unser Gerät, wir haben ja schon einige Geräte in Deutschland verkauft. Das heißt, das Gerät ist im Daily Use in großen Universitätskliniken in Deutschland. Das heißt, dass wir ganz klar Umsätze generieren schon in Deutschland, aber aufgrund der ganzen gesundheitspolitischen Situation geht's uns wie allen anderen Medizintechnikunternehmen auch, Medizinprodukte in Deutschland zu verkaufen, ist extrem schwierig. Die Kliniken haben einfach hohe Verluste und deshalb haben wir eine ganz klare Strategie, dass wir unsere Leuchtturmkliniken hier in Deutschland gut betreuen und verkaufen. Also der klare Sales-Fokus liegt auf USA, auf der arabischen Region und erstaunlicherweise auf Indien. Die sind ein enormer Wachstumsmarkt, was die OP-Robotik angeht. Die sind da ganz vorne mit dran, weil die einfach in den großen Städten, in den großen Zentren extrem moderne, innovative Kliniken haben.
Wie schafft ihr das denn als kleines Team aus der Nähe von Tübingen dann in die USA zu verkaufen zum Beispiel?
Wir haben jetzt Anfang des Jahres unsere Tochter in New York gegründet. Wir haben uns frühzeitig dort aufgestellt. Wir waren vor Ort in New York. Wir haben die passenden Kontakte, das Netzwerk frühzeitig geschaffen in diesen unterschiedlichen Märkten. Und wir arbeiten auch dementsprechend auch mit Distributoren zusammen, die eben über so ein Netzwerk schon verfügen. Und von dem her klappt das ganz gut. Und wir haben dort ganz andere Zugangsvoraussetzungen. Die Zulassung in den USA ist deutlich einfacher. Also wir haben MDR, wir haben dann wirklich entspannt gelächelt über die USA, über die arabische Region. Das entspricht fast nur einer Registrierung, die wir dort benötigen im Vergleich zu dem, was wir hier in Europa liefern mussten für die Zulassung. Von dem her denke ich, deine Frage war, wie haben wir das als kleines Startup geschafft? Ich glaube, frühzeitige, strukturierte Vorbereitung. Ja, oder nehmen wir Indien als Beispiel vielleicht. Das ist, glaube ich, für die Zuhörer noch spannender. Ich sag mal, früher war Düsseldorf der globale Treffpunkt für die Medizintechnik. Das hat sich verschoben nach Dubai auf die Arab Health und dort trifft man wirklich alle die deutschen Kollegen, aber wirklich international, global kommt man dort wirklich zusammen. Macht auch Spaß, ist eine tolle Stimmung dort. Und dort haben wir eben auch die passenden Partner in Indien kennengelernt. Und die sind jetzt wirklich schon 2 Jahre hintereinander auf uns zugekommen. Wir haben uns dort ausgetauscht. Wir haben dort Meetings, geplante Meetings durchgeführt. Und dann sind die Distributoren, weil das Produkt für sie so einzigartig ist. Man muss ja wirklich sagen, wir haben eine komplett neue Produktkategorie erschaffen. Und sind die wirklich auf eigene Kosten nach Deutschland gereist, sind in die Universitätskliniken gekommen, wo das Produkt schon im Einsatz ist und haben sich das Produkt in der Live-Surgery angeschaut. Und genauso war es auch mit der Mayo Clinic in USA. Die Mayo Clinic ist ja wirklich die beste Klinik der Welt, ausgezeichnet von Forbes. Und die haben dort eine klare Automatisierungsstrategie. Also die sind viel, viel weiter im Mindset bei Innovationen, auch bei der robotischen Chirurgie und haben dann weltweit gescoutet. Die waren zum Beispiel auch in Norwegen gewesen, haben sich dort verschiedene Produkte angeschaut. Und dann hat ihnen jemand gesagt, wenn es um Automatisierung im OP geht, dann müsst ihr mit Hellstern sprechen. Und dann haben wir gepitcht und dann sind die wirklich aus Rochester zu uns nach Tübingen gekommen in den OP, ja, haben sich den NOAC angeschaut, waren so begeistert und haben gesagt, das löst genau die Probleme, die sie auch in USA haben, haben sofort die Gegeneinladung nach Rochester ausgesprochen. Dann hatten wir eine Menge Paperwork zu machen, ja, und wurden dann als eines von 10 Unternehmen auf der Welt aufgenommen in das Innovation Exchange Program von der Mayo Clinic. Und das war wirklich ein ganz großer Schritt für uns, als eines von 10 weltweit dort Zugang zu der Klinik zu bekommen. Die unterstützen uns auch wirklich, was die Kommerzialisierung des Produktes angeht in USA. Und das ist natürlich, das gibt den Distributoren und auch den anderen Kliniken eine ganz große Sicherheit, dass da wirklich draufsteht, proven by Mayo.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg und ein toller Zugang, den man mit dem großen Namen auch bekommt. In 5 Jahren öffne ich meine Lieblingsnachrichten-App und da sind große Artikel über euch drin. Was ist die Headline?
Hellstern Medical hat Millionen an Menschen Zugang zu robotischer Chirurgie ermöglicht. Das ist das, wofür wir wirklich angetreten sind. Und damit werden wir in 5 Jahren, und so haben wir es geplant und auch genauso die ersten Zahlen schon umgesetzt, werden wir wirklich ein Einhorn sein. Das, was sich ja Startups und Investoren am Ende auch wirklich wünschen, weil wir ja eben nicht nur Hardware haben, sondern wirklich auch exponentiell skalieren können mit dem, wie wir das Unternehmen aufgestellt haben.
Große Vision. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Was sind denn jetzt die nächsten großen Meilensteine auf dem Weg dahin?
Der NOAC ist fertig. Wir haben ihn in Deutschland verkauft. Wir machen eben Umsätze. Wir haben zugesagte Absatzvolumina im 2-stelligen Millionenbereich und sind da wirklich sauber auf unserer geplanten Linie und unserer Milestones unterwegs. Wir rollen eben aus in USA, arabische Regionen und Indien. Das ist das eine, der klare Sales unseres NOAC, unseres OP-Roboters. Und der NOAC ist eben so ein Game Changer, dass wir wirklich exponentiell skalieren können als Unternehmen. Ich erkläre auch, warum. Mit dem NOAC bringen wir den Körper des Operateurs auf das Leistungsniveau mit Industrierobotern. Und auf einmal haben wir den Game Changer erschaffen, wirklich die Robotik und die Automatisierung in den OP zu bringen. Das heißt, der NOAC wird ergänzt um weitere robotische Systeme und wir bringen die Industrieroboter in den OP. Und dadurch sind wir ganz, ganz spannend auch wirklich für die Industrieroboterhersteller, weil wir denen einen komplett neuen Markt eröffnen, was wir auch können, weil wir eben ein Medizintechnikunternehmen sind. Und dann werden wir über den autonomen Chirurgen sprechen und nicht nur sprechen, wir ermöglichen ihn. Das heißt, wenn du in die Medien schaust, ganz viele sprechen über autonomes Operieren. Ja, aber wir haben über die begrenzte Einsatzfähigkeit von nur 5% der aktuellen Roboter gesprochen. Ja, und autonomes Operieren wird noch eine Weile dauern, weil wir so hohe regulatorische Anforderungen haben. Das heißt, wir machen den nächsten reellen Step, nämlich den autonomen Chirurgen, und haben damit ein neues chirurgisches Versorgungsmodell erschaffen, und das nennt sich One-Person Surgery. Das heißt, ein Chirurg kann alleine im OP-Saal einen Patienten autonom operieren. Das heißt, der Roboter reicht ihm die Instrumente, der Roboter übernimmt die Springertätigkeiten und bringt dem Operateur in kollaborativer Zusammenarbeit, was er braucht. Oder ein ganz praktisches Beispiel: Warum stellen wir Fachärzte stundenlang an den Tisch, um eine Kamera zu halten oder um den Bauch offen zu halten? Das kann der Roboter sicherer, kosteneffizienter und auch wirklich besser. Und ich höre schon oder ich sehe schon die Gedanken der Zuschauer, die dann, oder Zuhörer in diesem Fall, die dann sagen: Ja Mensch, aber schafft ihr dann nicht Arbeitsplätze ab? Nein, im Gegenteil. Der Patient, der auf dem OP-Tisch liegt, der profitiert gar nicht davon, dass ein Mensch die Instrumente anreicht. Aber auf Station fehlt Pflegepersonal. Da, wo wir die Intelligenz der Pflegekräfte brauchen, die gute Ausbildung der Pflegekräfte brauchen und vor allem die Empathie und die Zuwendung, die wirkliche Pflege ausmacht. Und das heißt, die repetitiven Aufgaben in einem dunklen Operationssaal, die geben wir dem Roboter, und den Mensch bringen wir wieder zum Menschen, wo er gebraucht wird. In Zeiten des Fachkräftemangels bringen wir die Menschen wieder zueinander.
Nehmen wir an, morgen beim Bäcker stehst du in Tübingen an und wirst angesprochen von einem anderen Gründer, jemand, der gerade mit einer Idee schwanger geht. Was würdest du ihm raten in der Region? An wen soll er sich zuerst wenden? Wer ist so die Person im Ökosystem für Startup-Gründer, an dem man nicht vorbeikommt?
Ja, da fällt mir direkt die Technologieförderung Tübingen-Reutling ein. Christine Decker wurde hier schon betitelt als die Gründerfee, und das zu Recht. Sie hat schon die bedeutendsten Gründer begleitet in der Gründung. Ich sag mal, wenn wir über Größen sprechen wie CureVac, Immatics, diese Gründer, die man heute in der Tagesschau mitbekommt, die saßen damals bei ihr am Tisch, als sie keiner kannte. Und sie hat ein großes Netzwerk und bringt dort die Menschen zusammen, damit wirklich Unternehmen gebaut werden können, Innovation erschaffen werden kann. Wir haben weitere Wirtschaftsförderer, wie Bioregio Stern in der Gegend. Ganz hervorheben kann man auch wirklich das Cyber Valley, ja, wo wir über AI-Solutions sprechen. Wir sind auch Teil des Cyber Valleys, und unser Produkt hat ja eben auch künstliche Intelligenz. Das sind Themen, wo wir wirklich den Austausch haben zwischen Industrie, zwischen Forschung, und vor allem auch ein großes internationales Netzwerk haben.
Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Sabrina, für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, Christian. War eine tolle Zeit mit dir.
Das war mein Gespräch mit Sabrina Hellstern von Hellstern Medical. Das ist schon eine beeindruckende Unternehmergeschichte. Sabrina hat sehr viel richtig gemacht. Da will ich die wichtigsten Punkte noch einmal resümieren. Sie hat ein konkretes, hochrelevantes Problem identifiziert und dann intensiv recherchiert und in zahlreichen Gesprächen mit Chirurgen validiert. Dann ist sie voll ins Risiko gegangen, hat eigenes Geld investiert. Das zeigt sehr hohe persönliche Überzeugung und Risikobereitschaft. Ich selbst bin bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig gewesen. Das kommt teilweise daher, dass ich in eher bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen bin und von klein auf gelernt habe, dass man Schulden unbedingt meiden muss. Ich habe heute zwar ein etwas differenzierteres Verhältnis zu Schulden, aber auch heute würde ich niemals mein komplettes Vermögen in eine einzige Gründung stecken. Aber zurück zu Sabrinas Erzählung. Durch ihre hohe Kontaktstärke und ein bisschen Glück hat sie eine Co-Founderin gefunden, die sie bis heute zu Höchstleistungen pusht. Und sie hat einen ersten Investor gewonnen, der genauso überzeugt war wie sie selbst. Mit einem kompromisslosen Lean-Ansatz und einem Netzwerk aus rund 100 externen Experten und einem remote organisierten internen Team hat sie es geschafft, in nur 3 Jahren und mit nur 3 Millionen Euro einen zugelassenen OP-Roboter auf den Markt zu bringen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, man braucht unbedingt wesentlich mehr Geld für so etwas. Der NOAC wird jetzt inzwischen bei renommierten Universitätskliniken in Deutschland eingesetzt. Die berühmte Mayo Clinic in den USA hat Hellstern Medical in ihr Innovationsprogramm aufgenommen. Und jetzt baut Sabrina eine eigene Niederlassung in New York auf. Nach eigenen Aussagen hat sie bereits Bestellungen im 2-stelligen Millionenbereich schreiben können. Sehr beeindruckend. Was können wir als Gründer daraus lernen? Erstens, es lohnt sich, echte Probleme aus erster Hand zu verstehen und dann intensiv zu validieren, bevor man losrennt. Zweitens, hohe persönliche Überzeugung und Einsatzbereitschaft ziehen auch die richtigen Mitstreiter und die richtigen Investoren an. Und drittens, mit einem klaren Lean-Ansatz und einem schlanken, hochqualifizierten Team kannst du auch in Hardware- und Medizintechnik schnell und effizient zum Produkt kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, hinterlasse eine positive Bewertung und erzähle 2 Freunden, was dir so gut am Podcast gefallen hat. Wenn du Feedback oder Vorschläge hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.